Es ist doch immer herrlich, wenn Frauen so zusammen sind und wir haben uns doch so viel zu erzählen. Es ist doch einfach schön. Ja. Mit Gelassenheit durch den Alltag, darum soll es heute gehen. Wann immer ich dieses Wort Gelassenheit erwähne, kommt sofort, ja genau, das wünsche ich mir, davon hätte ich auch gerne mehr. Würden Sie das denn auch sagen? Ja, sind Sie deswegen heute Morgen hier? Dann sind Sie hier richtig. Was sagte die Verkäuferin beim Abwiegen? Darf es ein wenig mehr sein? Das wäre doch heute ein tolles Ziel. Ein bisschen mehr. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, Gelassenheit ist ein sehr deutsches Wort und lässt sich schwer übersetzen. Im Englischen sagt man vielleicht relaxed oder serenity, die Heiterkeit, oder auf inner peace, den inneren Frieden. Und in Hawaii ist interessant, benutzt man so hang loose, ja, die Seele baumeln lassen. Gelassenheit bedeutet all dies und doch noch viel mehr. Es handelt sich nämlich um eine wichtige Entscheidung im Leben. Gelassenheit ist das Ergebnis eines ganz bewussten Umgangs mit uns selbst und mit dem, was wir Leben nennen. Na, der geht's doch gut, der Frau da unten. So geht's uns vielleicht manchmal. Gelassenheit, eine Eigenschaft, die Ihnen wirklich in jeder Lebenslage hilfreich sein kann. Mal ganz egal, ob im stressigen Alltag, im Job, in den Höhen und Tiefen einer Beziehung, im turbulenten Familienalltag. Die meisten Frauen haben längst gemerkt, dass auch Kindererziehung und Familienzeit kein Sonntagsspaziergang ist. Übrigens sagt man, in sich ruhende Menschen wären gesünder und sie würden sich auch ein Stück glücklicher fühlen. Aber wie kann ich mehr in diese innere Ruhe hineinkommen? Kann ich das auch lernen? Ich denke, mit der entsprechenden Einstellung können wir das. Und dazu möchte ich heute Morgen mit Ihnen so einige Plätzchen aufsuchen. Haben Sie sich so manchmal auch mal gefragt, was soll das Ganze? Wozu das? Ich hetze hier nur durch die Gegend. Ich fühle mich manchmal als der Depp der Nation, als die Bedienerin, als die für alles Zuständige. Oder es kommen die Gedanken, naja, das dankt einem ja sowieso niemand. Gerade wir Frauen haben so das Gefühl, in manchen Zeiten nur noch zu funktionieren. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber aus der Raschauer meiner Familienzeit mit 6 Kindern ist mir dieses Gefühl sehr gut bekannt. Und manchmal ist es auch ganz gut, sich wieder neu mit der jetzigen Lebensphase zu beschäftigen. Denn das ist die wichtigste. Sind Ihre Kinder in der Kleinkindphase oder in der Pubertät? Ist ja auch spannend. Oder Sie befinden sich in irgendeiner anderen schwierigen Situation? Ist Ihre Ehe gerade problematisch? Ihr Partner krank, arbeitslos oder unerträglich? Soll ja vorkommen. Vielleicht sind Sie im Umbruch, sorgen sich um alte oder kranke Eltern. Vielleicht stehen Sie auch vor anderen großen Entscheidungen. Und das alles kann uns Angst machen, macht Druck und Stress und fordert uns sehr heraus. Mir haben in diesen Dingen einige Dinge geholfen. Mir ist klar geworden, wer ich bin. Was mein Auftrag ist. Ich glaube, das wusste ich ganz früher nicht. Denn Sie hören richtig, Sie sind nämlich nicht für alles zuständig. Ich habe das manchmal geglaubt. Und mir hat sehr geholfen, das Wissen um den Wert, den ich bei Gott habe. Und das ist sowas Schönes. Er hat uns geschaffen als die Krönung seiner Schöpfung. Er hat uns diese Welt anvertraut, uns Frauen, die Kinder. Und er hat uns Gaben und Fähigkeiten gegeben und wir brauchen, um das zu leben, Beziehungen um diese Gaben und Fähigkeiten auch in der Zeitspanne, in die wir, die wir von Gott bekommen haben. Denn keiner kann einen Tag dazusetzen, einsetzen. Und gleichzeitig bleiben wir eine eigenständige Person. Eine, die für das, was sie tut, auch verantwortlich ist. Wir können nicht immer sagen, ja, das waren die Eltern, ne? Ich komme aus einem schlechten Elternhaus. Irgendwann hört es mal auf. Wir sind erwachsen. Und ich darf selbst entscheiden über das, was ich tue, entscheiden über die vielen Ja's und Neins in meinem Leben. Ich bin sozusagen die Bestimmerin in meinem Leben. Ne, Sie kennen das von den Kindern. Ich bin heute der Bestimmer. Ja, kleine Kinder sagen das schon. Und wir haben so ein unsichtbares Schild hier vorne dran, was das sehr wohl ausstrahlt. Ich bestimme nämlich, ob ich ein Depp oder eine achtsame, das heißt nicht vollkommen, aber eine achtsame, ehrenvolle Frau bin. Und wenn ich mich für einen Depp entscheide, ist doch klar, dass die anderen dann mit mir auch so umgehen. Na, das ist das unsichtbare Schild. Sie können dann mit mir machen, was sie wollen. Ich bin eine ehrenhafte Frau, ja, in den Augen Gottes. Sollen die anderen doch mal sagen, was sie wollen? Ich bin es und ich bin sogar ein Königskind, eine Prinzessin. Ja, wenn Gott mein König ist, bin ich eine Prinzessin. Und das ist der Unterschied. Ich lasse mit mir nicht mehr einfach so umgehen. Ich weiß nicht, fühlt sich der eine oder andere hier erwischt? Dann frage ich Sie, wie lange wollen Sie noch Depp oder Aschenputtel sein? Solange Sie das meinen, werden Sie von anderen auch so behandelt. Aber die gute Nachricht ist, ich kann es lernen, auch mich immer mehr zu lieben und mich besser wahrzunehmen. Und wir werden das merken. Wenn wir uns nämlich im Alter nicht wichtig nehmen, dann tun das andere auch nicht. Sie sind nämlich das, was sie über sich denken und glauben. Mein Mann hat mir dabei oft auch geholfen. Ich mochte es, wenn er sich so vor die Kinder stellte, wenn es wieder mal so richtig abging im Hause Linge. So geht ihr mit meiner geliebten Frau nicht um. Wow, eine Wertschätzung. Ja, es war was Tolles. Oder so geht ihr mit Mama und Papa nicht um. Hallo, wer sind wir? Was passiert in Ihrem Alltag, wenn Sie mal wieder diese Rolle der ehrenhaften Frau annehmen? Eine, die weiß zumindest, dass sie in Gottes Augen sehr wertvoll ist und geliebt. Hat das Auswirkungen? In der Regel werde ich innerlich ruhiger, denn ich weiß, wer ich bin, einmalig von Gott geliebt und gewollt. Und wenn Ihnen das schwerfällt oder sagen, da habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, das ist echt komisch, so eingebildet. Ja, ich bin eingebildet. Ich bin darauf echt stolz. Aber wenn es Ihnen noch schwerfällt, können Sie Folgendes machen. Sie können jeden Morgen was, müssen ja die anderen nicht mitkriegen, aber mal in den Spiegel gucken und sagen, du, dich mag ich. Du gefällst mir. Ich hab dich lieb. Du bist es wert. Sie können sich auch eine Kerze anstecken, einen Spiegel davor. Es ist jetzt kein Jux, machen Sie es alleine. Eine Minute, so lange, wie Sie es glauben. Ja, wir brauchen dazu manchmal ein bisschen länger. Und es ist auch nötig, dass Sie Ihre Werte, das, was Ihnen wichtig ist, zu kennen und dazu auch zu stehen. Und das entspannt. Das bedeutet, mit mir im Einklang zu sein, hören Sie von anderen manchmal auch, mit mir im Reinen. Denn über lange Zeit etwas zu leben, was ich eigentlich nicht mag, wo ich nicht hinterstehe, das ist purer Stress. Und das raubt mir Energie und Lebensfreude und kann mich regelrecht krank machen. Bei aller Wertschätzung brauche ich dabei auch im Alltag diese nötige Balance, nämlich zwischen Arbeit und Muße. Work-Life-Balance nennt man das heute. Und gerade Mütter zwischen Beruf und Familie zerrissen, sollten für diesen gesunden Ausgleich sorgen. Ist vielleicht leichter gesagt als getan. Aber denken Sie dran, darf ich mal gerade die Hände, wer ist noch in der Kinderphase drin? auch mit großen Kindern. Ja, da ist noch ein Marathonlauf vor. Ne? Die Kraft muss reichen. Die schon in dieser Phase ein bisschen oben angekommen sind, die wissen das. Das ist ein Marathonlauf und dazu soll doch die Kraft noch reichen. Und für diese Work-Life-Balance, ich frage immer gerne Gott, was sagst du dazu? Es ist so einfach, aber wir hören ihm ja manchmal nicht. Du sollst den Feiertag heiligen. Was machen wir? Wir machen die Geschäfte auf und es soll alles so weitergehen. Aber sie können das in ihrer Familie, diesen Tag uns zum Wohl und ihm zum Lobe. Dafür ist der Feiertag. Erinnern Sie sich noch daran, als wir als Kinder so wie auf dem Bild über die Mauern, über die, ich mache das heute übrigens noch so gerne, ja, so darüber balancieren. Ja, so möchte ich das mit unserem Leben vergleichen. Wir müssen die Balance halten, einigermaßen im Gleichgewicht zu bleiben, sonst könnte es auch wieder sein, dass uns die Lebensfreude vergeht und die Gelassenheit ist dann weit weg. Unser Leben gleicht nun mal einer Berg- und Talfahrt mit Aufschwüngen, mit Abgründen, mit Herausforderungen, mit Muse, mit Erfolgen, mit Misserfolgen. Ja, Erfolg ist verführerisch und Nein sagen sehr schwer. Gerade für die Frauen, die da so ein Kümmergehen haben, da ist es Nein sagen besonders schwer. Aber ich verspreche Ihnen, Nein sagen kann man lernen. Das ist nicht egoistisch und hat auch nichts mit Selbstverwirklichung zu tun. Da hat uns auch Gott wieder ein gutes Wort gegeben, das nämlich der Selbstliebe. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Ja, tu mir das dann auch bitte mal. Sind wir mal lieb zu uns? Dann können wir auch lieb zu den anderen sein. Wenn sie selbst ein Genießer sind, dann sind sie auch genießbar. Arbeit und Freizeit sind nun mal in unserer Welt ungerecht aufgeteilt. Ja, die einen haben zu viel und haben zu wenig Zeit, die anderen haben Zeit, keine Arbeit. Ich bin trotzdem überzeugt davon, dass man in jeder Situation für eine gesunde Balance sorgen kann. Bewegung ist schön, Faulenzen herrlich, sich in Arbeit verlieren auch, Herausforderungen erleben klasse, abhängen, nichts tun. Ja, lange schlafen. Am Strand liegen, ist toll. Aber wenn es zu unserem einzigen Lebensinhalt ist, wenn wir das zum einzigen Lebensinhalt machen, mal ehrlich, einen Wert bekommt doch das süße Nichtstun nur dadurch, dass es ein Luxus ist und nicht im Sonderangebot des Lebens zu haben ist. Und die andere Seite ist das pausenlosen Arbeiten. Pausenlos. Power den ganzen Tag, der Druck im Nacken, todmüde ins Bett fallen, das ist die bezahlte Variante. Nicht zu vergessen die dritte, nämlich das, was oft Frauen, Mütter mit Kindererziehung, Haushalt, Ehrenamt, Pflege verbinden. Wir Frauen merken das nicht immer gleich. Nein, wenn wir überfordert sind, das dauert. Wir können ja irre aushalten. Und irgendwann macht's putsch, dann ist der Akku leer. Es geht also wirklich auch immer wieder um diese Herausforderung im Lebensalltag. Und wir alle müssen da auch selbst für uns eine persönliche Strategie entwickeln, um damit fertig zu werden. Dafür ist auch manchmal eine Lebensberatung, einfach meine Hilfe von außen, nicht schlecht. Immer wieder Balance zwischen der Entspannung und Freude im Leben und auch der Arbeit und der Beschäftigung. Diesen maßvollen Ausgleich. Klar gehört auch dazu die sportliche Betätigung. Mal ehrlich, wer macht von Ihnen was Sportliches? Ja, wunderbar. Doch einige. Und ich habe auch gerade so gedacht, auch hier, ich weiß nicht, zwischendrin ist auch so der Kopf voll und man braucht diese Bewegung. Auch da könnte man, ja, ich habe so eine Übung mal mitgebracht. Sie können zum Beispiel, um den Kopf frei zu machen, können Sie ruhig mal machen. Eine Raute bilden, die so leicht dagegen drückt. Nicht zu fair. Ja, ich habe auch schon gesagt, das ist nicht Merkel. Merkel macht so. Das ist keine Merkel-Raute. Aber etwas drücken, nicht zu fest. Und da atmen. Wenn man sich darauf konzentriert und atmet, ist man im Moment, hilft das. Oder Sie können mit der rechten Hand eine 8 unter der nachgucken. Sie können aber auch, das können Sie jetzt da nicht so, aber mit rechter Hand, linker Fuß einfach mal so ein paar Mal machen und Sie werden merken, es passiert was. Sie können sich die Ohren streichen, wenn ich Ihnen zu langweilig werde, können Sie das machen oder mal hier vorne so ein bisschen drücken, hier mal so klopfen. Ja, und schon ist man wieder ein Stückchen fit. Das sind so klitzekleine Dinge, ich denke, die brauchen wir so zwischendrin. Ja. Klar, wir brauchen für all diese kleinen Dinge auch eine Entscheidung. Auch wie und wann ich sowas mache, was ich tue, was ich lasse, das ist wichtig, dass mein Leben gelingt. Denn ich bin nicht dazu verpflichtet, in diesem Hamsterrad meine Runden zu drehen. Das wissen manche noch gar nicht. Und deswegen brauche ich die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Sie kennen, wo haben wir denn dieses? Bin ich? Ich schaffe es doch einfach. Da, gib mir die Gelassenheit. Herr, gib mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, wir kennen das, aber wir können es gar nicht oft genug auch lesen und hören. Kommen wir zum nächsten Plätzchen oder Platz, nämlich zu dem der Achtsamkeit. Ja, und ich habe den Schmetterling ausgesucht. Man muss mal genau hingucken, wie schön er ist. Achtsamkeit ist kein Wort unserer täglichen Umgangssprache und doch ist es ein wichtiger Zugang zur Gelassenheit. Das haben wir jetzt schon ein bisschen bei der Work-Life-Balance gehört, dass wir gut für uns sorgen sollen. Und das bedeutet auch genau diese Achtsamkeit, nämlich für uns selbst zu sorgen, achtsam zu sein, nämlich zu meinem Körper, mit meinem Körper, mit meinem Geist und meiner Seele. Sozusagen innerlich und äußerlich auf mich zu achten, für mich gut zu sorgen, auch gut über mich zu denken. Und ich habe mal so ein schönes Wort gehört, Achtsamkeit, sich gucken lernen, sich selbst gucken lernen. Ja, Achtsamkeit bedeutet, im Hier und Jetzt zu sein. Sie kennen doch die vielen Sachen, wo man dann so grübelt, hätte ich doch, wäre ich doch, könnte, sowas hätte. Das hilft mir gerade gar nicht. Es ist vergangen, hat er was für sich. Die Vergangenheit ist vorbei und die Zukunft hat noch nicht angefangen. Aber wir machen uns Sorgen, was wir hätte, und wir sagen, was morgen ist. Da sagt schon Gott, der eigene Tag, der hat genug. Bleiben wir doch in dem eigenen. Achtsamkeit bedeutet achten, was ist, wenn der gerade der Schmetterling ist. Die Kinder, die können das so schön. Ach Mama, guck mal. Die Gegenwart ist immer hier am wichtigsten. Und jetzt ist es hier am wichtigsten, wo wir zusammen sind. Und nicht, was sie schon heute Nachmittag oder morgen oder nächste Woche machen. Die Gegenwart ist am wichtigsten und nicht gleich an allen Fronten gleichzeitig agieren. Ich weiß, das können wir Frauen, aber diesen Moment mal innezuhalten, und das fällt zugegeben schwer. Und Sie können auch einen Schritt schon mal in diese Richtung gehen, dass Sie sich fragen, Mensch, was wünsche ich mir eigentlich, was möchte ich eigentlich? Und wenn ich jetzt hier rumgehen würde, viele wüssten das nicht auf Anhieb. Manche Frauen haben das echt verlernt. Und ich denke an eine Situation, ich mitten in der Raschauer, da kam meine Freundin und hat mich zur Therme mitgenommen. Ich hatte lange nichts mehr für mich getan. Ich habe gedacht, das ist ein falscher Film. Ich wollte das Wasser anfassen und wie auch immer. Ja, es war Neuland. Achtsamkeit ist ein bewusster Lebensstil im Hier und Jetzt. Sie bringt Gelassenheit und innere Ruhe in ihr Leben und das macht zum Beispiel glücklicher, zufriedener und freier. Und das spürt man. Och Mensch, irgendwie ist das doch nicht ganz so. Oder ich bin so schnell. Die liebevolle Achtsamkeit kann uns auch helfen, auf unseren Körper ein Stückchen zu achten. Nämlich, wie ist das mit den leichten Kopfschmerzen nach einem anstrengenden Tag oder vielleicht ein Sodbrennen, ein verspannter Rücken, eine Müdigkeit und eine Lustlosigkeit. Der Körper reagiert, wenn sie achtsam sind auf sich. Er reagiert, was im Gehirn vor sich geht und nicht auf das, was in der Umwelt passiert. Er gibt ein Signal und wenn wir dem nicht hören, dann greift er zu härteren Maßnahmen. Dann könnte es sein, dass aus Kopfschmerzen Migräne wird oder aus Verspannungen, die wir gar nicht wahrnehmen, plötzlich ein Bandscheibenvorfall oder aus einem dauernden Sodbrennen ein Magengeschwür. Nehmen wir dagegen diese Signale früher an, könnte es ja sein, dass wir ein bisschen achtsamer mit uns selbst umgehen, mal eine Pause machen. Und neben den Pausen könnte man ja auch diesen körperlichen und seelischen Stress ein bisschen vorbeugen. Man könnte zwischendrin mal arbeiten, zum Beispiel ohne nachdenken. Ich kann nämlich dann zum Beispiel gut putzen. Wenn ich mal irgendwas habe, putze ich. Oder Klavier spielen. Da brauche ich doch gar nicht denken. Andere tanzen oder gehen in der Gartenarbeit auf. Manchmal nützt es auch, die Augen einfach mal zu schließen, mal so ein bisschen dösen. Ja, oder wie eine sagte, setz dich doch einfach mal hin und guck dumm. Ich finde das cool. Ich musste an Loriot denken, der dann sitzt. Was machst du denn da eigentlich? Ja, ich sitze hier. Ne? Sie kennen dieses Stück. Ja, mal einfach mal nur zu sitzen. Was wird Ihr Mann sagen, wenn Sie heute Nachmittag einfach mal eine Minute da dumm gucken? Aber auch beten und meditieren. Ich habe so einen schönen kleinen Tisch und Sitz, da komme ich immer schneller zur Ruhe. Und da einfach auch mal so ein paar Verse zu lesen, die mir gut tun. Ja, oder auch einfach mal beten. Gott sagen, danke, es geht mir gut. Oder ich bin gerade so fertig oder weiß ich was. Mal sich selbst wahrnehmen, mal zu schauen nach innen und nach außen. Also Meditation im Alltag heißt, nach innen zu schauen. Sich ganz und gar mal eben, was geht eigentlich bei mir ab? Was ist hier, was habe ich da so ein Gefühl? Ich sitze da echt gern an meinem Gartenteich und gucke dumm. Aber auch dann auch vielleicht mit Gott ins Gespräch zu kommen, weil mir das auch wichtig ist. Auch Gedankenhygiene könnte in dem Fall mal kommen. Wissen Sie, was das ist? Gedanken mal hinterfragen. Was denken wir manchmal für einen Schrott? Da ist die Nachbarin, die guckt vielleicht mal komisch, hat sich vielleicht über irgendwas geärgert und wir mal, die guckt ja heute komisch. Ja, meint's gar nicht. Oder es ist der Mann oder das Kind, mal ehrlich. Also, und dann fangen wir an zu denken, richtig schräges Zeug. Nee, denken Sie doch mal gut über den anderen. Auch mal ein Kosmetikprogramm, ja, oder einfach mal eine Badewanne oder ein Fußbad. Hätte doch auch mal was. Vielleicht fallen Ihnen noch ganz andere Dinge ein, die Ihnen einfach wohltun. Also, wenn Sie sich nach Gelassenheit sehen, ist es einfach auch mal gut, zwischendrin einfach mal, so nicht, mal durchatmen und sagen, ich will jetzt alles mal langsamer angehen. Und das beginnt schon mit einer Entscheidung. Denn alles gleichzeitig tun, ich sage Ihnen, ich war ein Oberexperte. Ich sage ein Oberexperte. Das muss man mir erst mal nachmachen. Ich habe Eier auf dem Herd, die sollten kochen für den Kartoffelsalat. Und ich gehe eine Treppe höher und will noch die Mails abrufen, habe noch ein Hemd gebügelt und habe mit meiner Tochter, glaube ich, noch gesprochen. Und es war noch irgendwas, habe ich sortiert. Und ich habe die Eier natürlich ganz vergessen. Und ich weiß nicht, wer das schon mal ausprobiert hat, auf jeden Fall gab es dann den Rauchmelder. Hilfe, habe ich gesagt. Dann fielen mir die Eier ein, ich rannte runter. Der Topf rabenschwarz, ich konnte ihn entsorgen. Und die Eier waren explodiert. Die sind wirklich 2 Meter sind die auseinander. Ich wusste nicht, dass es sowas gab. Es hat gestunken ohne Ende. Ich kriegte den Rauchmelder nicht aus, habe meinen Mann angerufen, sagt der Rauchmelder, ja, ich höre es, sagt er. Wir haben ihn nicht ausgekriegt, habe die Tür aufgemacht, irgendwann war der Spuk dann vorbei, aber ich habe etwas gelernt. Meine Entscheidung war, jetzt ist der Punkt gekommen, so nicht. Ja, manchmal muss es sowas sein, dass wir dann wirklich sagen, nee, ich mache so nicht weiter. Ja, das geht nicht. Und auch für die Dinge, Und ich bin am Anfang gefragt worden, ob ich gelassener bin. Ja, für manche Dinge nehme ich mir mehr Zeit. Gucken Sie mal auf Ihren Kalender. Der ist manchmal so dicht getaktet. Ich mache es nicht mehr. Geben Sie sich mehr Zeitfenster. Und gerade wer zu dieser Hektik neigt, ist das schon mal ein ganz, ganz guter Punkt. Ja, außerdem ist es hilfreich, mal zu erkennen, da neigen wir Frauen auch zu. Und immer noch was, ne? Bist du vielleicht am Plätzchen backen und da kommt einer, will noch ein Butterbrot schmieren dazwischen. Und dann haben sie gleich die Hände noch drin und der Briefträger will noch eine Unterschrift. Ja, Leute, das geht nicht. Vielleicht muss man vorher mal Schluss sagen. Und der Mann kommt noch und sucht nach seinen Socken oder seiner Hose und er kriegt's dann ab. Ja, wir tun dann Dinge, die wir eigentlich gar nicht wollen. Jetzt möchte ich Sie herausfordern, an kurzen Gesprächseinheit an Ihrem Tisch, nämlich mal zu gucken, auch, da kommen wir nämlich jetzt so hin, was Ihre Energieräuber sind oder Ihre Energiequelle. So ein paar Sachen habe ich schon mal von mir lauten lassen, aber Sie haben ja auch Ihre Dinge. Wo bekommen Sie Energie und wo wird Energie von Ihnen? Merken Sie richtig, das raubt mir die Nerven oder wie auch immer. Ich bin fix und foxy. Bitte, eine Gesprächsrunde für Sie. Ich bimmle dann wieder, dann geht's weiter. Haben Sie die Energieräuber gefunden? Ja. Energieräuber, Energiequellen. Schön, dass Sie es so ausgetauscht haben. Ich möchte Ihnen noch etwas erzählen. Ich wette jetzt einfach mal, dass das an keinem Tisch gesagt wurde. Ich möchte Ihnen etwas ganz Besonderes anbieten, nämlich, wer hat denn schon Diäten gemacht? Ah. Und ich habe heute auch eine Diät anzubieten, aber eine besondere. Ich möchte Ihnen eine Wortdiät anbieten. Eine Wortdiät. Ich weiß nicht, ob Sie auch zu den Frauen gehören, die noch schnell dies und jenes machen. Ja, oder es ist so viel. Ich habe so viel zu tun. Es gibt so gewisse Wörter und gerade schnell gehört dazu. Ich will noch schnell das machen und ich müsste. Und also achten Sie mal selbst drauf auf Ihre Sprache. Und ich habe eine Wortdiät begonnen, indem ich das Wort schnell einfach mal weglasse. Oder wir uns angrinsen, wenn ich es dann doch benutze. Achten Sie mal drauf, was Sie immer so sagen, denn allein auch das ist ein Stress. Es gibt Leute, die immer wieder Stress sagen. Alleine dieses Wort Stress mal wegzulassen oder dieses, oh, es wird wieder so viel oder eine Hektik. Sie müssen selbst gucken, was in Ihrem Sprachbereich drin ist, aber ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Eine Wortdiät, überlegen Sie mal, ob Sie sich dafür auch entscheiden könnten. Muss ja auch nicht dauern sein, Sie können ja auch 2 Tage der Woche oder nur am Wochenende das Wort weglassen. Ich bin ja die Frau der kleinen Schritte. Also noch schnell oder ich müsste und sollte, das sagen auch Wissenschaftler, man sollte lieber in der Future sprechen. Das heißt nicht, ich muss morgen noch zum Arzt und das und jenes. Nein, ich werde morgen zum Arzt gehen und ich werde einkaufen gehen. Und früher sagte man noch, mein Vater sagt ja immer, und so Gott will und wenn wir leben, ja, werden wir dies und jenes machen. Ja, da ist eine Entspannung allein in unserer Sprache. Denken Sie mal drüber nach. Ich möchte Sie, kommen Sie doch, begleiten Sie mich zum Platz der Geduld. Geduld, das hoffnungsvolle Aushalten einer Spannung und die Fähigkeit, warten zu können, obwohl man eingreifen könnte. Das ist eine schöne Erklärung, ja? Geduld, das hoffnungsvolle Aushalten einer Spannung und die Fähigkeit, warten zu können, obwohl man eingreifen könnte. Wochenende. Schnell noch 3 Teile kaufen. Im Laufschritt durch den Supermarkt. Dann zur Kasse. Sechs an der Zahl. Wo geht's am schnellsten? Da, wo die kürzeste Schlange ist. Also, ach, Kasse 3. Da stehst du, nee, Kasse 6, da ist es doch noch ein bisschen kürzer. Also, da scheint es schneller voranzugehen. Unauffälliger Wechsel. Dann stockt's schon wieder. Mann, das Lesegerät nimmt die Kreditkarte nicht an. Endloses Palaber. Kurze Zeit später, hat der Kunde noch was vergessen vor mir, rennt durch den ganzen Supermarkt zurück, holt noch was. Kurzfristig totaler Stillstand, damit nicht genug. Die ältere Dame vor mir, ja, sie fingert in dem Portemonnaie rum und sucht nach dem Kleingeld. Und direkt bevor ich dran komme, ist auch noch die Rolle leer. Was man in dieser Zeit hätte alles tun können. Ich könnte fortfahren mit den Geschichten, die wir alle kennen. Die Ungeduld ist ein Wesenszug der Moderne. Nichts geht schnell genug. Multitasking ist schick. Wir arbeiten an mehreren Sachen natürlich gleichzeitig, zappen uns durchs Leben und der Terminer ist voll. Das sind die wichtigen Leute, die haben nie Zeit. Wir sind stolz darauf. Warten war gestern, Laufschritt ist heute. Aber wo sind wir hin unterwegs? Das frage ich manchmal. Die innere Ruhe ist längst passé. Geduld, ja, kennzeichnet das Aushalten, das Erdulden von Schwierigkeiten und von Leid. Geduldige Menschen stecken ihre Wünsche bewusst zurück und hauen nicht gleich dazwischen. Sie können abwarten. Hier geht es nicht um Lethargie, um Aussetzen von Problemen. Da können wir nicht sagen, der ist aber geduldig. Nee, Geduld ist eine aktive Handlung und sie fußt auf einer Entscheidung, wirklich abzuwarten, es auszuhalten. Ich bin sehr ungeduldig im Straßenverkehr. Wenn dann noch so ein Mann mit Hut fährt und der ist langsam und der ist sehr langsam, dann kribbelt es in mir. Ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können, ja vielleicht nicht. Da habe ich mich oft aufgeregt. Heute denke ich ein bisschen anders. Ich habe nämlich mir was gedacht und das möchte ich Sie einladen zu. Ich denke, vielleicht hat er eine Torte auf dem Beifahrersitz. Oder eine Schüssel Pudding. Und die möchte er halt seiner Tochter vorbeibringen. Der muss so vorsichtig fahren. Und ein inneres Grinsen und irgendwie kann ich das besser mittlerweile. Ja, also die brauchen jetzt keine Angst zu mir haben, diese Männer mit Hut. Mir hilft sowas. Übrigens finde ich Gott den Allergeduldigsten. Und der ist so geduldig mit seinen trotzigen Kindern und vor allem auch mit mir. Und das tut mir gut. Aristoteles brachte Geduld mit Tapferkeit und Mut zusammen. Fand ich auch interessant. Geduldige Menschen sind also auch mutige Menschen. Sind Sie mutig? Sie wissen es gar nicht. Corrie ten Boom hat einen schönen Satz geprägt. Er sagte, Mut ist Angst, die gebetet hat. War ja die Frau, die so lange im KZ war, die ganz viel erlebt hat. Und ich finde das wichtig, was sie sagt. Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist also genauso wichtig wie Geduld. Gott sagte einst zu Josua, der hatte eine ganz große Aufgabe vor sich. Sei mutig und entschlossen. Ja, wir bekommen auch von Gott diese Ermutigung. Mut ist in unserer Zeit ganz wichtig. Wie schnell lassen wir uns davon runterziehen, von anderen oder beeinflussen und deswegen brauchen wir Mut. Mut auch zu unseren Werten zu stehen, das ist heute gar nicht so einfach. Mut auch wirklich Nein zu sagen oder auch mal zu widersprechen. Mut sich nicht mehr für andere gefügig machen, auch in der Ehe. Mut für andere einzustehen, Mut mal gegen den Strom zu schwimmen, Mut zum Scheitern. Denn da gibt es neue Chancen und das macht gescheit. Mut, auch die Frau zu sein, die ich bin. Ja, falsche einengende Sätze aus der Kindheit, die kennen Sie alle. Gehen wir jetzt nicht tiefer rein. Bei uns war das zum Beispiel, ich komme aus dem Pfarrhaus, was werden denn die Leute sagen? Oh, ja. Ich merke, dass ich manchmal heute noch davon erwischt werde. So ganz ablegen werden wir diese Sachen nicht. Aber wir können freier werden davon. Mut, auch mal vielleicht einen Nachteil in Kauf zu nehmen. So schlimm ist das doch wirklich nicht. Geht doch auch mal. Oder Mut zur Lücke, nämlich etwas zu tun, was sie schon lange mal machen wollten. Mut, aber auch die Weisheit brauchen wir, mit Menschen umzugehen, die manchmal komisch sind. Menschen, die es auch immer wieder schaffen, uns zu verletzen, zu kränken, dass wir uns ärgern, dass wir uns zurückziehen oder sogar ausflippen. Wahrscheinlich passiert das ja nur mir. Ich weiß nicht, ob Sie sich da angesprochen fühlen, aber es mag solche Leute um uns herum gehen und manchmal haben wir auch da einen Kontakt zu. Und da merke ich, da hat jeder so seinen Kränkungsknopf. Kennen Sie Ihren? Das ist nämlich oft der Auslöser für unsere doch sehr verletzte, empfindliche Seite. Dann geht es mir schlecht, dann trage ich das den anderen nach, dann bin ich vielleicht beleidigt oder ich bade mal gerade im Selbstmitleid. Ich meine, so kurz ist es ja nicht schlimm, aber man darf nicht drin ersaufen. Und deswegen empfehle ich unbedingt, diesen Kränkungsknopf zu entschärfen. Zum Beispiel, dass wir uns echt entscheiden, ich lasse mich von dem nicht mehr kränken. So einen komischen Nachbarn. Sagt, das schaffen Sie nicht. Der ist wirklich komisch. Aber Sie schaffen es nicht. Ich mag Sie trotzdem. Ja, da gehe ich auch mit Gott hin. Ich denke mir, der arme Kerl. Ja, ich lasse es einfach nicht zu. Vielleicht kann man auch mal gucken, vielleicht sind es eigene Defizite, die ich mal erkunden kann. Dazu hilft auch manchmal ein Coaching oder eine Lebensberatung, dass man mal mit jemand Fremdem mal drauf guckt. Denn das kann mich ja ganz schön nerven auf Dauer, wenn ich immer wieder beleidigt bin und immer wieder schaffen das die anderen. Also lernen, den anders sein zu lassen, es fällt mir auch nicht immer ganz leicht, aber es ist eine Entscheidung und das lernen sie immer besser. Und mir hilft das auch manchmal zu fragen, Mensch, lohnt sich das denn jetzt überhaupt, sich so zu ärgern? Ist das Ewigkeitswert? Ja, das ist so etwas, braucht es das wirklich? Bin ich heute vielleicht einfach nur schlecht drauf? Vielleicht ist es doch ein bisschen Kinderkram. Könnte ja sein, aber ich will mich jetzt gerade auch ärgern. Ne? Ich habe auch so beschwichtigt an meiner Familie, nur riech dich nicht so auf. Doch, sag, ich will mich jetzt gerade ärgern und ich will mich jetzt gerade aufregen. Das darf man auch, aber sie müssen da wieder rauskommen. Dann ist es auch wieder gut. Also wenn das keinen Ewigkeitswert hat, dann lernen Sie da lockerer mit umzugehen, als das Zeug mit rumzuschleppen. Ich sage dann immer zu mir, vergiss es, vergib und lass los. Wie ein Buchtitel heißt, was Sie den kennen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Ich fand das einfach auch cool, diesen Titel. Also wenn mich einer verletzt, natürlich so richtig und mich angreift, zum Beispiel sein Versprechen nicht hält und ich habe mich richtig drauf verlassen und es gibt so Dinge, die so richtig fies sein können, ja, dann ist es notwendig, dass ich mich auch entscheide, ihm zu vergeben. Das ist eine Entscheidung, das ist nicht eine Gefühlssache. Meistens ist das ein Prozess. Vergeben bedeutet nicht einfach vergessen, das können wir gar nicht. Manche sagen, ja, ich kann ja vergeben, aber vergessen kann ich das nicht. Nee, es geht nicht. Nur Gott kann vergessen. Wir können das nicht. Wir sollen ja auch die Sachen nicht immer wieder machen. Deswegen ist das einfach so. Es ist ein Prozess und manchmal ist es auch so, habe ich erlebt, eine Entscheidung zu treffen, ja, ich vergebe dir. Aber mein Gefühl darf noch ein bisschen hinterherkommen. Ich bin noch nicht ganz so weit. Das hinkt manchmal noch so. Deswegen sage ich, es ist ein Prozess. Aber lassen Sie die Dinge dann auch wirklich los, damit ich frei bin von Lasten. Wir tun uns einen Gefallen. Ich fühle mich leichter, ich fühle mich entspannt. Wir haben körperliche Beschwerden, wenn wir immer in Unvergebenheit leben. Und da tut es auch manchmal gut, auch sich da einem Seelsorger anzubefehlen, auch oder mit einer guten Freundin mal diese Dinge wirklich loszulassen. Das ist nicht leicht, aber es macht gelassen. Überlegen Sie jetzt mal für sich ganz, das brauchen Sie nicht mit der Nachbarin zu bequatschen, aber was macht Sie denn immer wieder ärgerlich? Worüber regen Sie sich denn immer wieder auf? Hat das einen Ewigkeitswert? Gibt es das wo sie immer wieder ausrasten. Vielleicht, dass sie nur mal kurz an diesen Punkt kommen oder zu Hause auch nochmal drüber nachdenken. Wo ist ihr Kränkungspunkt? Ich möchte Sie mitnehmen zum Platz der Dankbarkeit. Ein wunderschöner Platz. Dankbarkeit ist eine Liebeserklärung an das Leben. Wenn Sie dankbare Menschen haben um sich herum, die sind zufrieden. Paulus empfiehlt und sagt: Dank alle Zeit für alles. Das habe ich. Sagt Dank alle Zeit für alles. Und ehrlich gesagt, ist mir auch nicht immer gleich danach, dass ich für alles danke, auch für irgendeinen Schrott oder für einen Tag, der nicht gerade so toll war. Ja, müssen wir da mal ehrlich sein. Und da hat mir Albert Schweitzer geholfen. Scheinbar gibt es diese Dinge bei anderen auch. Und er sagt, zwinge dein Herz zum Dank und es wird sprudeln. Und es ist so. Unser Herz ist ein trotzig Ding. Und das sagt die Bibel schon. Und manchmal braucht es auch einen Schubs. Und ich habe das wirklich ausprobiert. An Tagen, wo ich unzufrieden war, wo ich unten hing, mal angefangen, über was kannst du danken. Und es funktioniert. Und manche von Ihnen, die Älteren kennen das vielleicht noch, gab es dieses Lied, vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Am Ende heißt das immer, im Danken kommt Neues ins Leben. Ja, auszuprobieren gegen Unzufriedenheit kenne ich keine andere Medizin. Und wenn Sie zu den Unzufriedenen gehören oder jemanden kennen, habe ich eine Empfehlung. Sie kennen sicher so ein kleines Arzneischächtelchen, so ein kleines, Sie können Tropfen nehmen oder ein schönes Gläschen, da schreiben Sie Dankespillen drauf und machen das, was Sie besonders gerne essen, oder an Süßigkeiten da rein und das auf dem Nachtspind. Alleine, dass das da steht, ja, kann Sie ermutigen, immer wieder mal zu danken darüber. Aber was machen wir? Statt zu danken, sind wir neidisch, wir vergleichen. Das haben ja uns schon Kain und Abel vorgemacht. In der ersten Familie kam es da sogar schon zum Mord. Neid ist selten für unser Leben nützlich. Sei denn, wir werden davon motiviert. Passiert aber nicht so oft. Also sagen wir mal, so Dinge anzustreben, die dann echten Gewinn haben. Meistens vergleichen wir uns mit Menschen, denen es ja angeblich besser geht als uns. Zufrieden sein nämlich mit dem, was man hat, oder auch manchmal mit den Umständen, die im Moment halt nicht zu ändern sind, kann es eine ganz wichtige Lebenseinstellung sein bezüglich der Gelassenheit. Ich persönlich habe manchmal das Gute, was ich habe, nicht gesehen. Statt dankbar zu sein, hatte ich hohe Erwartungen, hohe Ansprüche. Und das macht Unzufriedenheit. Das hat mich Kraft gekostet und ich habe mich dabei ertappt. Wenn ich an unsere Ehe denke, wie oft habe ich Dinge von meinem Mann erwartet, die er gar nicht bringen konnte. Was hat man dann? Hat man gemeckert. Dabei hatte ich vergessen, dass er ganz andere Dinge tat, ja, die er mir gab, die mich zufriedener an mich machten, beschenkt hat. Ich habe das vergessen. Ich habe nur auf das geguckt, was ich gerne anders gehabt hätte. Oder ich denke an die Zeit der Kinder, an früher. Wie oft habe ich zu hohe Ansprüche gehabt oder zu feste Vorstellungen, wie das und jenes zu laufen hat. Wenn Sie das hören, ist vielleicht das auch für Sie dran, mal gewisse Ansprüche runterzufahren. Einfach mal staunen und dafür zu danken. Denn wenn Sie eine Entlastung brauchen, und das brauchen wir, wenn wir über Gelassenheit sprechen, dann brauchen Sie auf den Blick auch schon, was Ihnen alles gelungen ist. Mal ehrlich, und da gibt es doch einige, wenn ich hier so ein Potenzial von so vielen Frauen hier sehe, es läuft doch sicherlich einiges schon ganz gut. Und viele Sachen tun Sie doch auch bereits. Und da gibt es mit Sicherheit viele Sachen, über die Sie sich freuen können und worüber Sie dankbar sein können. Und wir sollen nicht immer wieder fragen, na, das habe ich heute wieder nicht geschafft. Und vergleichen Sie sich denn nicht, wir haben unterschiedliche Kräfte. Der eine braucht halt ein bisschen länger dazu. Stehen Sie dazu, das ist in Ordnung. Untersuchungen haben auch ergeben, dass sich wenig ändert, wenn ich immer an dem anderen rumkritisiere. Ich sage Ihnen, ich konnte das auch gut, aber es hilft nichts. Es nützt überhaupt nichts. Also kann ich es doch auch lassen. Es gibt nur eine schlechte Stimmung. Und ich habe einmal gehört, das hat mir gut getan, manches ist einfach gut. Und dann sollen wir es mal gut lassen. Wir können doch auch mal mit dem zufrieden sein, was wir haben. Gut, mal gut genug sein lassen. Und mal ehrlich, es wird uns im Leben nichts anderes übrig bleiben, ja, als mit Halbheiten und Unvollkommenheiten zu leben. Ja, da können wir uns das lange wünschen, dass der Partner doch so sein sollte wie ich. Das wäre doch viel leichter. Ja, das, mehr brauchen wir da nicht ändern. Der muss sich ändern, dann ist alles gut. Aber ich darf es nicht. Ja, es ist sogar eine Sünde, den anderen so zu verbiegen. Nein. Aber ich kann verhindern, dass er mir die Lebensfreude nimmt. Ich kann durchaus mein positives Verhalten einsetzen. Habe ich zum Beispiel einen sehr ruhigen Menschen, der vielleicht nicht so viel Initiative zeigt. Ja, halt. Da fühle ich mich berufen, dann bin ich die Initiative, dann bringe ich das halt mit rein. Das ist ein Unterschied. Ne? Also ich kann selbst gucken, was ich damit reinbringe. Manche Ungereimtheiten kann man auch mit Humor nehmen. In der Bibel steht, freut euch im Herrn alle Zeit. Ich glaube aber auch, dass Jesus humorvoll war. An so manchen Ecken, wenn man da mal in der Bibel liest, da war er schon humorvoll. Alleine ist mir eingefallen für diejenigen, die in der Bibel lesen, die Emmaus-Jünger, wo er da neben steht, das eigentlich alles wusste und die hat, denen mal zugehört hat, was muss er innerlich auch geschmunzelt haben. Ja. Also viele Sachen zeigen auch, dass, denke ich mir, auch Jesus humorvoll war. Humor ist ein ausgezeichnetes Mittel gegen Anspannung, gegen Stress und Sorgen. Wir sind also an dem Platz des Humors, der gefühlten Leichtigkeit. Es ist ein hervorragendes Mittel, auch Wegstrecken durchzuhalten, die echt schwierig sind. Ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht, sagt man, eine Art, wie wir auf die Welt blicken, auf uns selbst, uns manchmal nicht ganz so ernst nehmen und vielleicht auch mal ein bisschen auch lustig das eine sehen. Auf sich, auf die eigenen Stärken und Schwächen. Meinen Sie nicht auch, wir lachen viel zu wenig? Also mir tut es gut, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die lachen. Man hat das erforscht, Lachen ist gesund, Lachen macht schlau. Man sagt sogar, humorvolle Menschen sind intelligenter, erfolgreicher. Jetzt können wir das alles nicht machen, aber ich gebe Ihnen eine Empfehlung. Suchen Sie die Nähe von fröhlichen Menschen. Denn Lachen steckt an. Ich habe eine Freundin, wenn die den Raum betritt, da ist ein Lachen im ganzen Raum. Hüten Sie sich vor Bedenkenträgern und falschen Tröstern. Ja, klar, gibt es jetzt Themen, Brennpunkte in der Welt, die sind nicht gerade lustig. Und ich denke, wir sollten auch die Augen nicht dazu schließen. Jedoch bleiben Sie nicht mit den ganzen Sorgen, auch der Kinder und was nicht alles, im Jammertal. Die wenigsten von uns sind gesegnet mit Schlagfertigkeit. Aber sie können sich darin üben. Da helfe ich Ihnen jetzt. Ich meine, ich habe hier meinen Mann mitgebracht, wir haben manchmal auch so Situationen, wo wir uns geärgert haben, wo wir uns gegenseitig angemacht haben. Und das ist ja nicht schön. Und dann haben wir eine lustige Variante gefunden und dann sagen wir zum Beispiel, Schatz, muss ich mir Sorgen machen? Hast du genug getrunken? Denn wir wissen, dass ältere Menschen verwirrt manchmal reden oder vergesslich. Und dann lachen wir. Oder meine Mutter war eine sehr lustige Frau eigentlich und sie hat wirklich auf dem Sterbebett, habe ich mit ihr die Beerdigung durchgehen wollen und Lieder aussuchen wollen. Und dann sagte sie, wollen wir denn das Lied nehmen, was wir bei Tante Lore hatten? Ach nee, sagt meine Mutter, muss ich weinen. Ja, sag ich du, ich auch, also lassen wir das. Ja, sie hat vieles aus der Perspektive der Ewigkeit rausgesehen. Sie wusste, wo sie hinging. Ich bin ja mal gespannt, wie das so alles wird, wenn das hier mal rum ist. Ja, ich habe da wirklich auch, wir haben gelacht. Wir haben uns gefreut darüber. Und es ist jetzt dieser Galgenhumor. Sagt man, könnte ich noch einige Geschichten erzählen. Aber versuchen Sie mal, Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen, auch um einen gewissen Abstand zu kriegen, auch belastende Gedankenfestungen heraustreten, auch mal kreative Gedanken zu bekommen. Also das funktioniert. Ja, ich wollte Ihnen das mal erzählen mit diesem, ich habe gedacht, mich nervt das ja im Straßenverkehr, ne, wenn da so jemand langsam ist, aber mich nervt es auch, wenn die hinten so hupen, mir so dicht drauf fahren. So, und habe ich gedacht, oh, und wenn du jetzt mal eine Gelegenheit hast, deswegen ist das diese Schlagfertigkeit zu üben, dass Sie sich mal hinsetzen, was nervt Sie oder wo wollen Sie mal anders reagieren, dann setzen Sie sich hin und überlegen einfach mal. Und das habe ich getan. Ich habe gedacht, und wenn wieder einer hinter mir hupt, dann stoppe ich, dann steige ich aus und dann überlege ich mir was. Und es war so. Es war so, ein junger Mann vor einer Baustelle, ich bin ganz genau richtig gefahren und er hupt hinter mir. Sollte natürlich schneller fahren, da vorne noch Polizei und Baustelle. Sag ich, jetzt ist deine Gelegenheit gekommen. Ich bin ausgestiegen und dann habe ich gesagt, guten Tag, guter Mann, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Steigen Sie doch aus, fahren Sie doch mein Auto durch die Baustelle durch und ich hupe derweil. Sie doch, er war so vertattert und unsicher. Ja, es war echt cool. Dann bin ich langsam wieder eingestiegen und weitergefahren. Ja. Also so viel dazu, das bringt es wirklich und es macht auch Freude. Mögen Sie mich zum nächsten Platz begleiten, zu dem Platz der Einfachheit, dem Minimalismus. Jesus sagte mal zu seinen Jüngern, nehmt nichts mit, nur einen Wanderstab. Auch wir können nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Wir haben inzwischen 2 Elternhäuser ausgeräumt. Wir haben jetzt eine Tochter im 5-Personen-Haushalt von einem Haus ins andere umgezogen. Und Sie können glauben, unser Fazit ist, wir haben zu viel. Ja, wir haben zu viel Zeug, zu viele Klamotten und wir meinen, alles muss so perfekt sein. Es muss alles so stimmen, es muss zusammenpassen, ja. Die Einfachheit, ich habe wirklich das Gefühl, wir haben die verloren. In der Bibel heißt es, wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Und es entspannt wirklich. Weniger ist mehr, heißt es doch. Ich bin das jedenfalls gerade am Üben, fühle mich dabei super toll. Ich merke auch immer mehr, dass ich Dinge doppelt, dreifach habe. Und es wird, ich brauche das Zeug doch eigentlich gar nicht. Also, entrümpeln, verschenken. Ja, das ist, und durch diese Medien geht das ja auch. Leute mit leichtem Gepäck, ja, die kommen besser durchs Leben. Und es ist nichts Neues. Einfachheit betrifft auch unsere Gastfreundschaft und Beziehungen. Ich habe eben schon gesagt, mir sind Beziehungen so unheimlich wichtig. Und deswegen, früher hat man sich, ich denke mir, mehr getroffen. Einfach nur so. Mal ein kleines Getränk, was zum Knabbern und Ende. Aber heute meint man, es muss alles perfekt sein. Die Wohnung muss perfekt sein. Ja, so, ich sag, mit Kindern geht das gar nicht, aussehen wie bei schöner Wohnen. Da muss man halt mal einen Staubsauger hinstellen. Oder wie sagte dann eine, bei uns könnt ihr vom Boden essen, ihr werdet alle satt. Und ich schaue wieder auf Jesus, wie hat er das denn wohl gemacht? 5000 Leute zu verköstigen, für uns heute ein Albtraum. Was hat er gemacht? Was habt ihr? Fische und Brot. Ja, und alle wurden satt und es war ein gelungener Tag. Einfaches Essen. Warum nicht mal wieder Kartoffel und Quark? Mal ehrlich, die werden futtern, eure Leute. Hallo, es wird ihnen schmecken. Wir brauchen nicht immer diese ganzen Menüs. Oder mal ein Stangenweißbrot einfach mit Aufstrich. Das reicht doch. Muss es wirklich immer das sein? Und ich sage Ihnen, der Perfektionismus ist ein Dieb. Er verspricht Belohnung und er raubt uns die Freude und macht einsam. Mal ehrlich, gehen Sie wirklich gerne zu jemandem, wo auch schon alleine auf der Toilette dieses Klopapier-Dings da so glänzend ist, dass Sie kaum sich trauen, das Klopapier unten rauszuziehen? Ja? Alles ist so, mal ehrlich, wenn es mal irgendwo nicht so, manchmal fühlt man sich da auch ein bisschen wohler. Ich weiß es nicht, ob es mir da alleine so geht. Aber es macht einsam. Putzen, Ordnung, das sind immer wieder die Streitthemen in der Familie. Von daher denken Sie an die Krümel. Ich frage mich auch manchmal, welche Gewohnheiten, das gebe ich Ihnen immer weiter, kann ich vielleicht auch ändern, dass ich so komplizierte Abläufe etwas einfacher mache. Vielleicht haben Sie eine Idee, wenn Sie heute hier weggehen, überlegen Sie mal. Ein bisschen runterfahren. Ein kleiner Schritt, so eine Veränderung zu spüren, das reicht manchmal schon. Nur was Klitzekleines. Das schaffen wir nicht von heute auf gleich. Das braucht 6 bis 12 Wochen. Und sind Sie da auch ein bisschen großzügig mit sich selbst? Vielleicht mit ein bisschen Geduld verziert von vorhin. Vielleicht macht es auch Sinn, das mal mit einer Freundin auszumachen. Ja, wir kommen so zum Schluss. Ein Glück ist es doch, wir haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, auch etwas zu verändern in unserem Leben. Und hier geht es heute um diese Gelassenheit. Ich denke, wir brauchen dazu die richtige Einstellung und ich merke auch ein Gottvertrauen, Disziplin und Mut. Und das ist ganz egal, wie alt wir sind. Gottvertrauen ist die Gelassenheit auf höchster Ebene. Ja, das tut gut, uns eben anzuvertrauen. Und darüber hinaus auch mal anderen Menschen etwas zutrauen. Sie sind nämlich nicht unfehlbar. Und auch das Vertrauen mal in unsere Kinder. Wir haben sie schließlich erzogen. Also sie haben viel von uns gelernt, auch Richtiges. Also entlasten Sie sich, dass Sie auch anderen die Möglichkeit geben der Mithilfe und das auch in Anspruch nehmen. Gott hat ein gutes Angebot für uns. Er schreibt in einem Psalm, wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Mal anders ausgedrückt, bring mir das, was dir eine Last ist und schütte es vor mir aus. Ich kümmere mich drum und ich werde gut für dich sorgen und dir meinen Frieden geben. Und als ich darüber ein bisschen meditierte, da sage ich, genau, ich habe eine Erkenntnis gekriegt, er holt es nicht bei uns ab. Ich muss es ihm bringen. Das heißt, wir müssen uns schon bewegen. Also viele von uns wollen eigentlich gerne, dass Gott für sie sorgt, aber was habe ich denn, wenn ich die ganzen Sorgen weglasse? Eigentlich will ich die auch behalten. Die sind sich zumindest nicht ganz sicher. Also dieses Festhalten an vielem hindert uns. Wir wollen lieber selbst erstmal die Antwort finden, statt uns hinzusetzen und Gott dazu vertrauen. Und manchmal muss ich auch was wirklich lassen, etwas loslassen, um anderes zu bekommen. Ich bin wieder bei den Kindern. Wenn die was Schönes in der Hand haben, die lassen das nicht einfach los, dem muss ich schon was Schöneres. Komme ich mit einer Glitzerkugel oder irgendwas Schönes, ja, dann lassen die das vielleicht auch los. Und ich musste an dieses Tauschspiel denken. Kennen Sie das? Ein Apfel und ein Ei? Nee, auf Kindergeburtstagen haben wir das oft gespielt. Ein Apfel oder ein Ei. Kann doch ein anderes Gegenstand sein. Und dann wurden die Kinder losgeschickt von Haus zu Haus, um was Besseres zu tauschen. Und kamen dann nach einer Stunde oder so wieder. Also dieses Tauschspiel, man nennt es ein Apfel und ein Ei, man bekommt es und kriegt was anderes. Und so geht das immer weiter und man staunt gar nicht schlecht, was man da kriegt. So stelle ich mir Gelassenheit vor. Ich lasse etwas, ich lasse los, ich gebe etwas her und bekomme etwas, was mich gelassener werden lässt. Leider nicht so wie beim Automat. Ne? Oben meinen Stress, Unzufriedenheit oben rein und unten Gelassenheit raus. Funktioniert nicht, ich habe schon probiert, geht nicht. Aber Gott wird uns seinen Frieden schenken, aber zuerst müssen wir unsere Sorgen ihm überlassen. Und ich finde das einen großartigen Tausch. Wir geben Gott unsere Sorgen, er gibt uns dafür seinen Frieden. Wir geben ihm unsere Probleme und Schwierigkeiten und er schenkt uns Schutz. Es bedeutet jetzt nicht, dass wir jetzt gar nichts mehr machen müssen. Aber ich denke, einen großen Gott zu haben mit so einer Hilfe, das ist schon was. Und das haben Sie jetzt auch die Möglichkeit. Ich würde es schade finden, wenn Sie nach Hause gehen und alle Sorgen und alles mitnehmen. Und ich habe mir das so gedacht, da sind Zettel auf Ihrem Tisch und ein Kugelschreiber. Und da kann jeder mal eine Sorge oder etwas, was ihm Mühe macht, was er gerne hier lassen will, was ihn bedrückt, draufschreiben, nicht abgucken. Und dann zerknütteln Sie das und dann sage ich Ihnen, was wir damit machen. Okay, da hat bestimmt jeder irgendwas, was einem gerade stinkt. Oder, okay, machen Sie das mal. Soweit? Gut, wenn Sie es schön zerknüttelt haben, halten Sie es fest, die letzte Chance, das festzuhalten. Ich sage Ihnen gleich, wie das geht. Dieses Angebot zu werfen, also Gott kommt nicht und holt es bei Ihnen ab, das ist heute hier auch so. Aber bevor wir in diese Aktion gehen, habe ich gedacht, gucken Sie noch mal, dass wir halt noch mal diese Plätze haben wir aufgesucht. Denken Sie noch mal an die Balance, die Ihnen vielleicht fehlt oder wo Sie was verändern wollen. Gehen Sie mit der neuen Achtsamkeit hier raus in dem Hier und Jetzt. Ein wenig die Geduld, das hoffnungsvolle Aushalten einer Spannung, Sie wissen es noch, die Fähigkeit warten zu können, obwohl man eingreifen kann. Den Mut, etwas einfach mal zu riskieren. Vergeben bedeutet nicht vergessen. Sind Sie barmherzig mit sich selbst, großzügig, es braucht manchmal länger, aber dann lassen Sie es auch los, damit es Ihnen gut geht. Die Dankbarkeit nicht zu vergessen, danken für das, was ich habe und das, was gerade ist. Denken Sie an die humorvolle Sache des Lachens. Sie können auch einfach mit Ihren Kindern mal lachen. Fangen Sie einfach an, das klappt. Brauchen nicht zum Dach, zum Lach-Yoga. Gehen Sie einfach hin, fangen an zu lachen. Das geht. Ja, wenn ich ein bisschen länger lachen würde, würden Sie mit Sicherheit alle lachen. Also es ist so eine wirkungsvolle Sache. Ich möchte Sie da echt ermutigen. Die Einfachheit, weniger ist mehr und das Wichtige vom Wichtigsten zu unterscheiden, ist nicht immer einfach. Vertrauen, Gott zu vertrauen, sich selbst und auch in andere Menschen wieder zu investieren, zu vertrauen. Sicherlich ist meine Aufstellung nicht vollständig, aber ich erwünsche Ihnen ein erneutes Innehalten und ein gutes Gelingen, ein wenig den Stress abzubauen. Denken Sie noch an die Wortdiät. Ja, Stress ade, könnten wir dann sagen. Gelassenheit und innerer Frieden treten ein in unseren Alltag. Und wenn Sie mögen, nehmen Sie Gott mit. Oder ein erster Schritt kann sein, und dazu möchte ich Sie jetzt einladen, auch wenn das ein Tumult gibt, werfen Sie Ihr Knuddel an das Kreuz. Diese Chance haben Sie. Sie müssen sich bewegen.